Guter Vater im Himmel, wir sind so dankbar dafür, dass wir deine Zeugen sein dürfen an den Ort, an den du uns gestellt hast. Vater, und wir wissen, dass das mit einer großen Herausforderung verbunden ist und dass wir uns oft nicht sicher sind, wie wir diese Herausforderung angehen sollen. Vater, ich möchte dich bitten, dass dieser Workshop dazu beiträgt, dass wir mehr verstehen, wie du mit uns handelst und dass wir verstehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen können, damit sie dich kennenlernen können, damit sie dich wirklich finden. Vater, ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist, um die richtigen Worte, um das Verstehen, dass du mitten unter uns bist, so wie du es uns verheißen hast. Und dafür danke ich dir. Amen. Kleingruppen gab es eigentlich schon immer. Und derjenige, der begonnen hat, Kleingruppen ins Leben zu rufen, das war kein anderer als Jesus selber, interessanterweise. Oftmals vergessen wir, dass Jesus derjenige war, der zu den Jüngern gesagt hat, ich rufe euch und ich bilde euch aus, ich trainiere euch, ihr seid meine Kleingruppe und so wie ihr ausgebildet seid, geht ihr dann zu anderen und lehrt sie auch wieder. Jesus und die Jünger waren die erste Kleingruppe, die es eigentlich gab. Und die Jünger haben sich ausbilden lassen und sind hinausgegangen und haben weitererzählt und haben weiter ausgebildet und so ging das Ganze voran. Deshalb spielten Kleingruppen in der Urgemeinde damals eine ganz wichtige und eine ganz elementare Rolle. Kleingruppen, Hauskreise zu haben, das war die effektivste Methode für Gemeindewachstum. Dadurch ist Gemeinde explodiert. Jetzt wollen wir mal schauen. Der Strom ist da, gell? Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ja, das funktioniert. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von einigen Projekten, die ich gemacht habe. Hoppala. Hallo, hallo. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Hoppala. Genau. Kann man das umdrehen? Danke. Ja, wunderbar. Perfekt. Ja. Ich denke, so ist gut, gell? Super. Okay. Genau. Warum eine Kleingruppe? Darüber haben wir gerade gesprochen. Einmal die Kleingruppe, die Jesus berufen hat, nämlich die Jünger, das finden wir in Markus Kapitel 3, Vers 14, wo Jesus sagte, ich bestimme diese Kleingruppe, ich wähle sie aus, meine Jünger, sie sollen bei mir sein, sie sollen von mir lernen, dann sandte er sie aus, damit auch sie weitergaben. Wir finden übrigens dieses gleiche Prinzip in 2. Timotheus 2, Vers 2. Das ist ganz interessant, dieses Prinzip der Multiplikation. Jesus hat das den Jüngern beigebracht und wenn wir in die Urgemeinde gehen, dann finden wir da Ähnliches, nämlich die Urgemeinde hat das genauso in die Tat umgesetzt. Apostelgeschichte 2 finden wir immer wieder diese Wörter beständig und einmütig. Ganz interessant. Und dann heißt es, sie waren im Tempel und in den Häusern, sie teilten alles, sie aßen gemeinsam und als Folge davon sind sie gewachsen. Immer wieder finden wir diese Sätze, wo es heißt, und Gott fügte so und so viele hinzu. Und das waren nicht wenige, das ist uns wohl bewusst. Und auch in Apostelgeschichte 20:20 sagt Petrus in seiner Rede, ich habe nichts verschwiegen. Ich habe verkündigt und gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Und das ist das Interessante, er spricht von öffentlicher Evangelisation und von Evangelisation in den Häusern. Manchmal, so glaube ich, haben wir da was verwechselt, in unserer Adventgemeinde heute. Wir sprechen von öffentlicher Evangelisation und von persönlicher in den Häusern. Das heißt, es ist ein sowohl als auch. Es ist kein Entweder-Oder. Ich kann nicht sagen, okay, entweder ich mache öffentliche Evangelisation in der Gemeinde, schöne Vorträge, wunderbar, oder ich mache kleine Hauskreise. In der Urgemeinde war es das Prinzip, dass beides zusammenpassen muss. Und dann ist Gemeinde gewachsen. Und das waren nicht wenige. Das heißt, dadurch haben wir dieses explosive Wachstum, was uns heute in Europa oft fehlt. Interessanterweise, wenn man in andere Länder geht, dann findet man Gemeinden, die das genau so in die Tat umsetzen und explodieren förmlich. Und so finden wir das auch in unserer Adventgeschichte eigentlich. Das Gute daran ist, wenn wir diese Art von Evangelisation machen, wenn wir Kleingruppen haben überall, ist der finanzielle Aufwand quasi gleich null. Für Hauskreise brauchen wir nicht viel, außer einen Raum. Ja gut, Stühle oder nicht Stühle, Hauptsache man hat einen Raum, jeder hat seine Bibel und man fängt schon an. Viel mehr braucht man nicht. Und es ist, wie wir jetzt nun festgestellt haben, ein grundlegender Baustein für unser Gemeindeleben. Warum? Weil es das Überlebenskonzept schlechthin ist. Es war damals existenziell für die Urgemeinde und es ist es auch für uns heute, wenn wir denn verstehen, wie wir dieses Prinzip in die Tat umsetzen. Sprich, früher war es so, als eine Gemeinde aufgelöst wurde, aus irgendwelchen Gründen, bildeten sich gleich an anderen Orten, an anderen Stellen, neue kleine Gruppen. Zeit der Verfolgung, wenn wir nur daran denken, in verschiedenen Ländern, ich erzähle euch gleich einige Beispiele, da hat man das genau so gehandhabt. Kirchengeschichte, wissen wir, war das ähnlich. Beispiel in Äthiopien. Zum Beispiel, in den 70er Jahren verließen Missionare Äthiopien. Warum? Weil es so schwierig war, dort zu arbeiten. Das war in der Mennonitengemeinde. Interessant ist, was passiert ist, denn sie hinterließen 5000 Gemeindeglieder. Die Kommunisten kamen an die Macht, begannen mit der Verfolgung. Sie verloren Gebäude, Besitz, alles, was sie hatten. Leiter wurden ins Gefängnis geschmissen. Also die ganze Brandbreite, die ganze Palette. Und es begann im Untergrund eine Kleingruppenbewegung. Die Gläubigen haben sich getroffen in ihren Häusern, haben andere eingeladen. Mit der Folge, nach 10 Jahren waren aus 5.000 50.000 Glieder geworden. Unglaublich, oder? 50.000 innerhalb von 10 Jahren. Das ist nur durch diese Kleingruppenarbeit passiert. Daraus können wir, glaube ich, sehen und lernen, es funktioniert wirklich. Kleingruppenarbeit ist sehr effektiv, in China ähnliches. 1948 tobte Bürgerkrieg, die Generalkonferenz unserer Gemeinschaft hat die Missionare rausgeholt aus China, weil sie sagten, es ist viel zu gefährlich. 1951 ungefähr war die komplette Missionsarbeit stillgelegt, da passierte überhaupt nichts mehr. Die Rote Garde verfolgte die Christen, es war ein Gemetzel, es floss viel Blut, es war fürchterlich. Doch 1976 wurden die Einschränkungen wieder gelockert und die Hausgemeinden, die kleinen Gruppen, die sich während dieser schwierigen Zeit gebildet hatten, die sprossen, die kamen gerade so aus dem Boden raus. Und was ist passiert? Es war ein stetiger Wachstum von einigen Tausend auf über 70.000. Daran sehen wir wieder, Kleingruppen sind so notwendig, wenn wir wachsen wollen und sie sind so einfach. Zu Ellen White's Zeiten, und das ist interessant, kamen einige Prediger zusammen und beteten um Erweckung in ihren Gemeinden. Sie wollten Erweckung erleben und kamen beim Beten und Studieren darauf, dass sie sagten, wir brauchen kleine Gruppen, Gemeindeglieder, die sich zusammentun, die Freunde einladen, die mit ihnen studieren, damit Erweckung passiert. Ellen White war zu dieser Zeit nicht unter den Predigern, sondern sie war weiter weg, nämlich in Australien. Doch zu dieser Zeit gab Gott ihr eine ganz besondere Botschaft und das ist dieses Zitat. Bildet in den Gemeinden kleine Arbeitsgruppen. Die Gründung kleiner Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit ist mir von dem gezeigt worden, der nicht irren kann. Ist die Gemeinde größer, dann können die Glieder kleine Gruppen bilden und sich sowohl für Gemeindeglieder als auch für Ungläubige einsetzen. Befinden sich nur 2 oder 3 Gläubige an einem Ort, dann können sie sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen. Interessant. Das ist der Ratschlag, den Ellen White uns gibt. Und wenn wir in die weltweite Gemeinde schauen, dann erkennen wir, die Gemeinden, die wachsen, haben Hauskreise. Die Gemeinden, die stagnieren, das sind die Gemeinden, wo sich die Geschwister meistens nur am Sabbat treffen. Beispiel zum, Philippinen. Die treffen sich, und das ist echt spannend, die treffen sich schon Freitagabend, Sabbatmorgen natürlich, Sabbatnachmittag, Sabbatabend, Sonntag, Mittwoch. habe ich noch nirgendwo anders erlebt, dass sich Gemeinde so oft trifft. Und dann nebenher haben sie dann noch ihre Hauskreise und ihre Kleingruppen. Ich glaube, von solchen Ländern können wir viel lernen. Denn interessant ist, wenn wir zu ihnen gehen und Evangelisation machen, da kommen nicht 2, 3, 4 Gäste, da kommen Hunderte und Tausende. Warum? Nicht, weil wir kommen und so toll predigen, sondern weil sie die Vorarbeit machen, weil sie kleine Gruppen haben, Menschen vorbereiten, mit ihnen studieren. Und dann kommt die Ernte-Evangelisation. Zum Beispiel, wenn wir nach Peru schauen, finden wir Ähnliches. 99 starteten Hauskreise als Hauptbaustein. Sie haben gesagt, das ist unsere Missionsstrategie, damit wollen wir anfangen. Warum? 50% aller Neugetauften gingen wieder aus der Gemeinde raus. Sogenannte Backslider, so sagt man. Dann fingen sie an mit den kleinen Gruppen und diese 50%, die aus der Gemeinde gingen, sanken auf 14%. Doppelt so viele Menschen wurden getauft durch die Hauskreisarbeit. Im letzten Jahr wurden 50.000 Menschen alleine durch diese Arbeit getauft. Zurzeit haben sie 13.000 Hauskreise und es ist zum Lebensstil geworden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Mission ist immer ein Lebensstil. Mission ist nicht ein Event, was ich mache. Es muss ein Teil von mir sein. Mein ganzes Herzblut muss da reinfließen. Es ist einfach ganz natürlich geworden. Und so ist es bei den Geschwistern in Peru. Und das, was, glaube ich, wichtig ist für uns zu verstehen, ist, wenn wir Hauskreise haben, dann ist es nicht überflüssig, öffentliche Evangelisationen zu machen. Denn das eine gehört wie das andere zusammen. Es ist wie ein Puzzle. Lassen wir das eine weg, dann werden wir genauso frustriert sein, wahrscheinlich, wie als wenn wir es ganz lassen. Bei einer Ernte-Evangelisation in Peru mit Mark Finley wurden 10.000 Menschen getauft. Warum? Weil die Geschwister die Vorarbeit gemacht haben mit den Hauskreisen. Interessant ist, dass wir in der Bibel immer wieder diese Texte finden, wie im 1. Korinther, wo es heißt, die Glieder sollen gleichermaßen füreinander sorgen. Dann heißt es, ermahnet und erbauet einander, dient einander, aufeinander Acht geben, anspornen zu guten Werken. Wir fassen das zusammen unter diesen Einander-Bibeltexten. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Bibeltexte, das, was Jesus uns sagt, das können wir eigentlich nur umsetzen, wenn wir kleine Gruppen haben. Wenn wir uns nur am Sabbat sehen, nur für 2, 3 Stunden im Gottesdienst, wie können wir das wirklich gut in die Tat umsetzen? Es braucht ein ständiges Miteinanderleben, ein Füreinander-Dasein, ein Miteinander-Studieren, ein gemeinsam Wachsen. Und dann wird aus diesem Einander, aus diesen Bibeltexten, wird erst wirklich Realität. Dann sehen wir unser Gegenüber mit ganz anderen Augen. Dann wissen wir auch außerhalb vom Sabbatgottesdienst, was geschieht überhaupt mit dem Menschen? Wo steht er gerade? Was hat er überhaupt für Sorgen? Und es ist vielleicht nicht nur dieses, ich wünsche dir einen schönen Sabbat und wie geht's dir? Ach ja, gut, ach ja, prima. Ihr versteht, was ich meine. Ellen White hat uns Erfolg und Segen verheißen. Und das ist genau das Zitat, was ich immer an den Missionsschulen weitergebe, wovon ich am Freitag gesprochen habe. Allen, die mit Christus arbeiten, möchte ich sagen, wo ihr in Familien Eingang finden könnt, benutzt die Gelegenheit. Nehmt eure Bibel und eröffnet ihnen die großen Wahrheiten. Euer Erfolg hängt nicht so sehr von euren Kenntnissen und Ausführungen ab, als von eurer Fähigkeit, den Weg zum Herzen zu finden. Indem ihr gesellig seid und Fühlung mit den Leuten bekundet, werdet ihr ihren Gedankengang leichter ändern als durch die schönste Rede. Wird Christus im Familienkreis und kleinen Versammlungen in den Wohnungen richtig dargelegt, so ist der Erfolg der Seelengewinnung für Jesus oft größer als durch Vorträge im Freien vor unzähligen Zuhörern oder selbst in Sälen oder Kirchen. Es ist die Arbeit im Heim der Menschen. Es ist das Einfache, ich nehme meine Bibel und fange einfach an, mit den Menschen zu lesen. Und vergesse dabei nicht, dass der Erfolg von Jesus abhängt. Das ist genau der Punkt. Als ich angefangen habe, Bibelarbeit zu machen, kann ich euch kurz erzählen, ich weiß es ganz genau, ich hatte keine Ausbildung, zumindest keine lange. Ich hatte kurz so eine ganz kurze Ausbildung über mehrere Wochen. Einige Prediger kamen und haben uns erzählt, was so gerade das Wichtigste ist. Ich hatte nie eine Bibelstunde gehalten, hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet und ging am Nachmittag von Haus zu Haus, gerade mit meiner Bibel, mit zitternden Knien, kam an ein Haus, klopfte Und ich habe gedacht, lieber Gott, wenn da jetzt eine Frau rauskommt oder ein Mann und ich soll der Bibel schon geben, ich falle schon gerade um, so nervös bin ich. Und dann kam da heraus eine kleine Dame, 85 Jahre alt, ganz entspannt. Und ich spreche mit ihr und sie sagt, ja, sie würde schon gern die Bibel studieren. Das findet sie gut. Und ich habe gedacht, oh, mir wurde schon ganz anders. Ihr könnt euch das vorstellen, ich hatte nie eine Bibelstunde ausgearbeitet. Und wir machten uns einen Termin aus und ich ging hin zu ihr mit meiner Bibel, nahm einen Bibelstudienbrief mit und las mit ihr einfach in der Bibel. Gott weiß, wie er es macht. Er weiß genau, wen er uns schickt. Gott wird uns nie überfordern. Und ich glaube, das ist das Tolle, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Missionsarbeit ist so, ich möchte mal sagen, so leicht, wenn wir es uns nicht so schwer machen und wenn wir uns nicht sagen, ah, funktioniert sowieso nicht. Es gibt doch diesen Satz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es trafen sich einige Leute und besprachen und am Ende der Besprechung sagten sie, es geht nicht. Dann kam einer, der war nicht bei der Besprechung und er wusste nicht, dass sie gesagt haben, es geht nicht. Und er tat es einfach. Und es ging. Ich glaube, manchmal stehen wir uns selber im Weg und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir Jesus haben, der uns den Erfolg schenkt und dass wir nicht für den Erfolg verantwortlich sind. Und dass wir gerade das Wissen nehmen, was wir haben und aber auf den Menschen schauen und sehen, was er braucht und sein Herz erreichen. Die Grundvoraussetzung fordert das mal gesagt, und das finde ich ein sehr interessantes Zitat, wenn Christus der Richter und der Christus des Kreuzes zum Christus des Herzens wird, dann können wir die anderen mit neuen Augen sehen, nämlich mit den Augen Christi. Und wir können dann den einen bezeugen, der uns so viel bedeutet. Wenn wir Christus im Herzen haben, sehen wir unser Gegenüber mit anderen Augen, nämlich mit den Augen Jesu, weil er uns diese Fähigkeit gibt und dieses feine Gefühl. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich brauchen, um anzufangen. Das ist die Grundvoraussetzung, so glaube ich, dass wir Jesus im Herzen haben, denn sonst haben wir eh nichts zu geben, sonst ist unser Glas zum Weitergeben ist gerade leer. Es gibt dieses Beispiel, wir haben am Morgen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, haben wir wie ein gefülltes Wasserglas. Und jetzt treffen wir Menschen den ganzen Tag über, Menschen, denen wir vielleicht nur einen Satz weitergeben, nur eine Ermutigung. Und unser Wasserglas, was am Morgen ganz voll war, wird bei jedem, dem wir etwas erzählen, einen Schluck leerer. Ihr könnt euch vorstellen, am Abend ist das Glas leer. Was brauchen wir also? Wir brauchen Jesus, der uns wieder füllt. Ich glaube, es ist ein ganz praktisches Beispiel dafür. Als Motivation finden wir in 2. Korinther 5 diesen Text, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich glaube, das sollte unsere Motivation sein. Die Liebe Christi, die uns drängt. Wenn wir mit Missionaren sprechen, aus anderen, die unterwegs sind aus anderen Ländern. Ich hatte jetzt eine Truppe mit von Deutschen, junge Leute, Deutsche, die sind mit ins Ausland geflogen, haben Mission gemacht, Evangelisation gemacht. Die haben mir gesagt, ich kann gar nicht anders. Es drängt mich so, den anderen zu erzählen. Ich bin so erfüllt, weil Jesus mich füllt. Weil es zu einem Teil von mir geworden ist. Ich glaube, das ist das, was wir wirklich brauchen. Wenn wir von Kleingruppen sprechen, dann gibt es verschiedene Arten von Kleingruppen. Je nach Situation, je nachdem, was wir für ein Ziel verfolgen. Doch, und das müssen wir uns merken, die Elemente von einer Kleingruppe sind immer gleich. Egal, was ich für eine Gruppe habe. Natürlich mit verschiedenen Schwerpunkten. Es gibt als Beispiel, ein Gebetskreis ist eine Kleingruppe, mit Sicherheit. Doch in einem Gebetskreis habe ich ein anderes Ziel, als zum Beispiel in einem missionarischen Hauskreis. Eine Aktionsgruppe, ein Aktionskreis ist etwas anderes als eine Dienstgruppe, die den Menschen dient, indem sie zum Beispiel jeden Mittag für die Obdachlosen kocht. Da haben wir Unterschiede. Doch trotzdem sollten alle Elemente, die ich gleich erwähnen werde, sollten inbegriffen sein. Nämlich das Bibelstudium, das Gebet, die Gemeinschaft und die Mission, der Dienst an anderen Menschen. Das sind die vier Dinge, die unbedingt immer in eine Kleingruppe gehören. Immer, immer. Wenn wir eines davon weglassen, dann ist Kleingruppe keine Kleingruppe im biblischen Sinn. So hat das damals die Urgemeinde gemacht. Bibelstudium, Gebet, Gemeinschaft und Mission. Ich glaube, das ist unser Vorbild. das, was Jesus uns gezeigt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Mission weglassen, dann macht Kleingruppe keinen Sinn, denn dann brüten wir nur selber für uns. Keine Frage, wenn wir Bibelstudium und Gebet weglassen, dann fehlt uns total die Grundlage. Und die Gemeinschaft, eine Kleingruppe ohne Gemeinschaft, na, da wird wohl keiner von uns gerne hingehen, wenn es da nicht diese herzliche Gemeinschaft gibt. Okay, warum sind Kleingruppen so effektiv? Hier einige Beispiele. Warum? Nämlich, die Bedeutung von Familien heute nimmt ab. Wir haben immer weniger intakte Familien. Menschen suchen nach einem Umfeld, wo sie einfach sie selbst sein können. Die Gesellschaft ist mobil geworden, man zieht von einem Ort zum nächsten, man ist mal hier zu Hause und mal da zu Hause. Es braucht also irgendeine Möglichkeit, wo Menschen sich wohlfühlen können. Menschen leben in Großstädten, in Industriegesellschaften. Es geht oft nur noch um Arbeit, um Geld. Da braucht es einen Unterschied. Nicht umsonst sind diese Clubs und Vereine, die es heute gibt, da gibt es ja 100 verschiedene Möglichkeiten, die sind schon so voll. Die kriegen immer mehr Mitglieder, weil die Menschen eine Möglichkeit suchen, wo sie einfach Mensch sein können, neben der vielen Arbeit, neben dem Gehetze, was sie den ganzen Tag eh schon erleben. Das Leben ist komplexer geworden. Der Vater arbeitet hier, die Mutter da, das Kind geht hier zur Schule, das Geschwisterkind dort. Die Familie ist mehr oder weniger zerrissen, jeder ist beschäftigt in seiner kleinen Welt. Und da kommen wir als Adventisten und geben die Möglichkeit einer Kleingruppe. Ganz egal, ob das ein missionarischer Hauskreis ist, ob das ein Teenie-Kreis ist, ob das eine Kindergruppe ist. Für jedes Alter können wir da etwas anbieten. Und natürlich, bei alledem werden die Sehnsüchte ja größer. Ist ja ganz klar. Durch die Veränderung, die wir auf der Welt erleben, haben die Menschen automatisch mehr Sehnsucht, ein größeres Verlangen danach, einen Ruhepol zu finden, Gemeinschaft zu haben. Menschen zu kennen, mit denen sie sich austauschen können, mit denen sie über mehr sprechen können, als nur Job, Arbeit, Geld, all diese Dinge. Und da kommen wir mit dem Angebot eines Hauskreises. Und Menschen, egal wo ihr hingeht, ihr werdet immer Menschen finden, die so dankbar sind für dieses Angebot. Okay, Vorteil von einer Kleingruppe ist ganz leicht. Jeder kann sich beteiligen, man bereichert sich gegenseitig. Es gibt keinen, der in einer kleinen Gruppe nicht willkommen ist, weil jeder wichtig ist. Und die Gemeinschaft natürlich, die wirkt motivierend. Das ist immer so. Wenn man eine Gruppe ist und dem einen geht es gerade nicht gut, dann kommt der Nächste und gibt einem einen Schubs und dann geht es schon weiter. Nicht umsonst ist es so effektiv, wenn man eine Gruppe hat von 5, 6, 7, 8 Leuten, die Mission machen, dass sie zusammenarbeiten. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, wir sollen zu zweit gehen, weil die Gemeinschaft wichtig ist und man sich gegenseitig stärken kann. Ich habe das erlebt in einem Neulandprojekt in Deutschland. Wir hatten 8 junge Leute, die gearbeitet haben. Und es gibt Tage, da ist man einfach nicht motiviert. Die gibt es auch. Also ich möchte nicht schönreden und sagen, es ist immer alles prima und es funktioniert alles bumm sofort. Nein, es gibt auch Tage, da funktioniert es nicht. Aber dann gibt es den anderen, der ist gerade motiviert und der stärkt mir den Rücken und der sagt, komm, lass uns mal beten. Und heute wird Gott genauso ein Wunder tun und es wird schon vorangehen. Und sowas brauchen wir, auch im Glaubensleben. Und erst recht Menschen, die Jesus vielleicht gar nicht kennen. Die brauchen Menschen, die ihnen zur Seite stehen und sagen, schau mal, wir beten zusammen, ich bin da für dich, lass uns mal die Bibel lesen. Die einfach da sind. Das ist das, worum es geht. Natürlich, dadurch entsteht eine Atmosphäre des Vertrauens. Das geschieht ganz automatisch. Freundschaften entstehen und die Hemmschwelle, die wird viel mehr abgebaut. Das heißt, die Hemmschwelle ist niedriger, in ein Haus zu gehen, um die Bibel zu studieren, als zum Beispiel in eine Gemeinde zu gehen. Das ist oft was ganz, ganz anderes. Besonders hier, glaube ich, in Europa, kämpfen Menschen mit Schwellenangst. Dass sie sich nicht immer direkt trauen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich erlebe das zumindest so. Deshalb Kleingruppen sehr effektiv. Ich erzähle euch eine Erfahrung von Neumarkt. Leider ist das Bild sehr klein. Aber ihr seht ihr, wenn man das erkennen kann, diese beiden Herren hier, diese gut gekleideten Herren, sind zwei Mormonen. Wir hatten eben in Neumarkt die Möglichkeit, mit 8 Leuten in einem Haus zu wohnen, ein Jahr missionarisch zu arbeiten, um eine Gemeinde zu gründen. Die ist mittlerweile auch, also die da wirklich steht. Und eines Nachmittags beim Haus zu Haus gehen, trafen 2 Leute von uns Diese beiden Mormonen-Missionare. Ich weiß nicht, wer schon Kontakt mit Mormonen hatte. Die sind ja immer ganz fleißig unterwegs, haben so ein Namensschildchen, man erkennt sie recht schnell. Und diese beiden dachten auch, wunderbar, junge Leute, die sprechen wir sofort mal an auf der Straße, denen müssen wir gleich mal die Wahrheit bringen. Und so kam das, dass unsere Missionare und ihre Missionare haben sich getroffen, haben sich ausgetauscht und unsere beiden haben gesagt, ach, wisst ihr was, kommt doch mal zu uns zu besuchen, dann reden wir mal. Was sie nicht wussten war, dass wir eigentlich 8 Leute waren, das hatten sie ihnen nicht gesagt. Jetzt kam der Abend, sie waren eingeladen zum Abendessen, wir hatten eine Tafel gemacht, es gab halt einfach was ganz Einfaches zu essen und die beiden kamen. Womit sie jetzt nicht gerechnet haben, dass hinter der Tür 8 Leute standen. Jetzt kamen sie, haben gedacht, juhu, wir geben den beiden mal eine Bibelstunde. So war das wirklich im Nachhinein. Und plötzlich merkten sie, sie kamen rein, aus jeder Ecke kam ein anderer. Und sie waren so perplex und sagten, ach du liebe Güte, wie viele Leute seid ihr hier in dem Haus? Und gerade war auch noch der Prediger da, und dann waren wir 10. Prediger und seine Frau. Und die waren gerade etwas überfordert, die Armen, aber wir saßen da am Tisch. Was sich daraus entwickelt hat, aus diesen Gesprächen, war das Folgende. Wir haben zusammen gegessen, sie haben sich total wohl gefühlt, junge Leute und so, gerade geplaudert, gleiches Alter, wunderbar. Dann sind wir vom Esstisch ins Wohnzimmer, haben uns aufs Sofa gesetzt und haben gesagt, ach, wo wir jetzt zusammen sind, da fangen wir mal an zu singen. Dann haben wir einfach gesungen mit ihnen, sie haben die Lieder alle geliebt, fanden das ganz toll. Und dann haben wir einfach Erfahrungen erzählt, die wir mit Gott gemacht haben. Einfach so, ganz, ganz natürlich. Könnt ihr euch vorstellen, was mit diesen beiden Missionaren passiert ist? Die haben geschaut wie die Autos. Die haben gesagt, boah, ihr macht ja unglaublich Erfahrungen. Fazit, am Ende vom Abend haben sie gesagt, wir kommen gerne wieder. Wir kommen gerne wieder, weil wir uns wohlgefühlt haben, wir wollen mit euch studieren. Und da habe ich gesagt, ja, wir studieren aber die Bibel. Ja, wir studieren dann die Bibel. Ist gut. Am Ende haben wir gemeinsam gebetet und ich habe das noch nie erlebt, dass Mormonen gebetet haben für die missionarische Arbeit von Adventisten. Und das kam gerade so aus dem Herz, das hat man richtig gemerkt. Sie haben gebetet dafür, dass die Arbeit, die wir machen, dass die gesegnet ist und dass sie vorangeht. Das hat mich sehr erstaunt. Und sie kamen wieder, jede Woche, 1 bis 2 Mal, zum Essen, einfach so. Wir haben mit ihnen Ausflüge gemacht. Wir waren einfach da, waren einfach Freund und haben mit ihnen die Bibel studiert. Das war eine Kleingruppe. Und das war nicht die einzige Kleingruppe, interessanterweise, denn durch die Haus-zu-Haus-Arbeit haben wir natürlich viele Menschen getroffen. Sehr viele unterschiedliche Menschen. Und die haben dann gesagt, ah ja, lass uns mal die Bibel studieren. Ja, ich bin auch gläubig, super. Wir trafen und studierten die Bibel und die sagten dann, Mensch, ich habe da noch eine Schwägerin. Die ist bestimmt auch interessiert. Kannst du nicht mal zu der kommen? Haben wir gesagt, ja klar. Und plötzlich hatten wir eine Kleingruppe von 4 Leuten. Einfach so. Das war von uns überhaupt nicht geplant. Aber das hat sich einfach so ergeben. Irgendwann haben wir gesagt, ist ja schön, die ganzen kleinen Gruppen in anderen Häusern zu haben, aber wir möchten auch gerne eine auf unserem Sofa haben. Was haben wir gemacht? Kleinen Flyer, haben unser leeres Sofa fotografiert und haben geschrieben, wir suchen dich für einen Bibelkreis. Haben unsere Kontaktadresse, unsere Telefonnummer draufgeschrieben, haben draufgeschrieben, wir freuen uns, wenn du kommst. Jeder ist herzlich willkommen, egal welche Konfession, ganz egal. Haben die drucken lassen zu Tausenden und haben die gerade in jeden Briefkasten geworfen. Fazit war, das Telefon klingelte und klingelte. Und Leute riefen an und sagten, Mensch, es gibt einen Bibelkreis, das gibt's ja nicht. Ich bin ja gläubig, ich studiere meine Bibel, ich halte ja den Sabbat. Und also habe ich ja alles schon erkannt, kann ich denn kommen? Ja, haben wir gesagt, sicher. Unser Sofa war so voll, dass wir keinen Platz mehr hatten. Wir saßen auf dem Boden, auf irgendwelchen Stühlen. Wir wussten gar nicht, wohin mit den Menschen. Und wir haben studiert. Jede Woche. Aber nebenher, neben diesem Hauskreis, dieser Kleingruppe, die wir hatten, waren einige so interessiert, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr wissen. Und neben diesem Hauskreis haben wir ihnen Bibelstunden gegeben. Viel effektiver. Hauskreis ist gut, aber Bibelstunden noch effektiver neben dem Hauskreis. Das heißt, sie kamen quasi 2-mal in der Woche zu uns. Einmal zur Bibelstunde und einmal zur Kleingruppe. Super effektiv. Total gut. Und was ist aus diesem Hauskreis geworden? Etliche sind getauft worden. Etliche, die heute in diese Gemeinde gehen. Und sie waren alle so motiviert, natürlich. Und sie waren alle sehr begeistert. Und ihr könnt euch vorstellen, es waren verschiedene Konfessionen in diesem Bibelkreis. Und das ging schon mal ganz schön hoch her. Da kam die eine, die warf was in den Raum, dann kam der andere. Und schlussendlich haben wir gesagt, ja, nutzt ja nichts, wenn wir diskutieren. Schauen wir, was in der Bibel steht. Und ich weiß ganz genau, es gibt die schwierigen Themen, wie zum Beispiel Zustand der Toten. Oh, Hilfe! Ich weiß, wir waren an diesem Abend, es ging um dieses Thema, Zustand der Toten, und es kamen die wildesten Theorien da auf den Tisch. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, lass uns mal Hesekiel lesen. Die Seele des Menschen muss sterben. Und alle saßen da mit offenem Mund und jeder sagte, ja, dann haben wir das ja besprochen. Dann ist das ja klar. Ich glaube, wenn Gottes Wort spricht zu Menschen in einer kleinen Gruppe, dann kann das unglaubliche Auswirkungen haben. Und so war das dort. Der eine sagte, ach ja, macht ja Sinn. Der andere sagt, ja, stimmt. Plötzlich ist das wie eine Kette. Da wird was in Gang gesetzt. Und jeder motiviert den anderen. Und das ist das Spannende dabei. Und gemeinsam, als ganze Gruppe, geht man dann voran, weil der eine ja will, dass der andere auch hinterherkommt. So, jetzt genug von den Erfahrungen. Ganz konkret, wie fange ich an? Ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Was ist der erste Schritt für euch, wenn ihr sagt, ich möchte eine Kleingruppe machen? Dann fängt, glaube ich, das bei mir an, dass ich anfange, darüber zu beten, zu lernen und zu lesen, alles das, was es über Kleingruppen gibt an Material. Es gibt von Daniel Belvedere ein sehr gutes Buch über Kleingruppen. Es gibt mittlerweile diverses Material, was man bekommen kann, auch auf Computer, USB, digital. Das ist kein Problem. Ich studiere das Material für mich und ich bitte Gott, dass er mir eine Vision schenkt für meinen Ort, für meinen Platz, da wo ich bin. Ich habe sie sogar hier, glaube ich, drauf. Also wer sie. Ansonsten, ihr könnt mal eine E-Mail haben und dann kann ich euch was schicken. Kein Problem. Ja, also daran soll es nicht scheitern. Wenn ich eine Vision von Gott bekommen habe, was ich tun soll, sei das, ich mache jetzt einen Hauskreis bei mir oder ich mache einen bei meinem Nachbarn oder ich fange an mit einem Teenie-Kreis oder ich mache etwas mit Kindern und darüber entwickelt sich was mit den Eltern. Ich glaube, das ist etwas, was Gott euch zeigen muss. Denn das ist bei jedem anders. Und natürlich, erfolgreiche Hauskreise besuchen ist immer gut. Immer zu schauen, wie machen es die anderen, um zu lernen. Das ist immer praktisch. Natürlich, ich meine, wenn es keinen gibt in der Umgebung, das ist auch manchmal so, dann ist das so, dann wird Gott euch schon die Möglichkeiten und die Weisheit schenken. Davon gehe ich sowieso aus, dass das funktioniert. Also, der Schritt 2 ist der, dass ihr, nachdem ihr eine Vision habt, nachdem ihr schon ein Grundwissen habt, dass ihr hergeht und sagt, ich suche mir einen Kern von Menschen, die mit mir zusammen eine Kleingruppe bilden. Und ich glaube, das ist etwas elementar Wichtiges. Ein Kern von 3, 4 Mitarbeitern oder 4, 5, die sagen, ich habe ein Herz für Mission und ich möchte auch eine missionarische Kleingruppe haben. Und ich glaube, Gott wird euch Weisheit geben in der Auswahl dieser Mitarbeiter. Was dann passiert ist, jetzt habt ihr dieses Kernteam und mit diesem Kernteam trifft man sich, so sagt man, in etwa 5-mal zusammen zu beten, um gemeinsam die Bibel zu studieren, um Gedanken auszutauschen. Jeder hat anderen Input, den er mitbringt und man trifft eine gewisse Vereinbarung. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, damit man zielführend arbeitet.
Also 5-mal pro Woche?
Nein, 5-mal hintereinander, jede Woche einmal. Na, das wäre... Nee. Und ich glaube, es ist wichtig, wirklich in diesem Kernteam eine Vereinbarung zu treffen und sie vielleicht auch auf Papier zu fixieren, dass jeder das vor Augen hat, damit man gerade nicht vom Ziel abdriftet. Manchmal arbeiten wir nicht ganz zielführend, kommt mir vor. Wir sollten das im Blick haben, nämlich die Art der Kleingruppe. In dem Fall, worüber wir heute sprechen, ist eine missionarische Kleingruppe, eine missionarische Bibelstudiengruppe. Das ist unser Ziel. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, mit dem, was wir machen. Die Dauer, also sprich eine Stunde, 2 Stunden, irgendein Zeitrahmen. Es ist nicht effektiv, wenn eine Kleingruppe 3, 4, 5, 6 Stunden am Stück da sitzt. Das wisst ihr selber. Man sagt von einer Bibelstunde nicht länger als eine Stunde. Das ist effektiv. Wenn ich 4-5 Stunden mit jemandem studiere und dann noch diskutiere, kommt am Ende nicht unbedingt viel bei rum. Dann der Wochentag natürlich und die Zeit, das versteht sich von selbst. Die Abendgestaltung, also wie beginne ich, wie fülle ich den Abend. Die Aufgabenverteilung ist auch wichtig, es muss nicht einer alles machen. Und natürlich den Punkt der Vertraulichkeit, dass man wirklich das Bewusstsein hat, alles, was in diesem Kreis besprochen wird, das geht nicht einfach nach außen. Sprich, wenn Frau Müller und Frau Meier kommen und erzählen über ihre Eheprobleme, dann gehe ich nicht am nächsten Tag, versteht sich eigentlich von selbst, und erzählt das gerade Frau XY, die auf der anderen Straßenseite wohnt. Ist eigentlich klar, aber es hat es auch schon anders gegeben, deshalb erwähne ich das hier nur ganz kurz. Okay, wenn wir das gemacht haben, kommen wir zum Schritt 4. Und der Schritt 4, der kann in manchen Fällen 3-4 Monate dauern. In manchen Fällen ist er quasi kaum existent. Warum? Man spricht von einer Aktionsgruppenphase. Was man da macht, ist Freunde gewinnen, indem man von Haus zu Haus geht, vielleicht schon Bibelstundenkontakte hat oder beginnt, indem man alle Möglichkeiten ausschöpft, um Menschen irgendwie zu erreichen. Das fällt flach, wenn ihr in eurer Umgebung, in eurem Bekannten- und Freundeskreis schon vielleicht 5 Leute habt, 6 Leute, 10 Leute, 12 Leute, die sagen, jawohl, das ist gut, da bin ich dabei. Das hängt ganz von der Situation ab. Deshalb, das, was ich euch hier mitgeben möchte, das ist kein starres Konzept, was man genau so befolgen muss. Darin ist eine gewisse Flexibilität, wo ihr sagen könnt, okay, das passe ich an auf meine Gegebenheiten. Sprich, ich halte Ausschau nach Menschen, die wirklich offen sind, bei einer kleinen Gruppe mit dabei zu sein. Ich plane, wie das alles ablaufen soll. Flyer, Einladungen machen, solche Dinge ist auch ganz, ganz wichtig und ist ganz gut. Und natürlich, ich habe Gemeinschaft mit meinem Kernteam. Wir ermutigen uns gegenseitig. Manches wird nicht immer so ganz rund laufen. Das ist ganz normal, wenn man Missionen macht. Und ich bete konkret für die Kontakte, die ich schon habe. Es kann zum Beispiel sein, dass der Prediger in dem Gebiet, dass er sagt, ja, ich habe 10 Kontakte, die wären interessiert, aber ich habe überhaupt keine Kapazität mehr, das schaffe ich nicht. Dann sagt ihr, wunderbar, ich habe gerade ein Kernteam, ich möchte eine kleine Gruppe starten, ich möchte mit Menschen studieren, gib mir mal die Adressen, ich besuche die alle. Dann hättet ihr keine 3-4 Monate, sondern vielleicht 2-3 Wochen. Gesundheit. Also das ist ein bisschen abhängig von der jeweiligen Situation. Ellen White sagt, befinden sich nur 2 oder 3 Gläubige an einem Ort, dann können sie sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen. Ihr Bund der Einheit soll ungebrochen sein, getragen von Liebe und Einheit, in dem einer den anderen zum Fortschritt ermutigt, damit jeder Zuversicht und Stärke durch die gegenseitige Unterstützung gewinnt. Interessant. Sie sagt genau das. Sie unterstützt genau dieses Prinzip, dieser Arbeitsgemeinschaften, so nennt sie das. Und wieder ist es die Einheit, dieses Band, das ungebrochen sein soll. Okay, nachdem wir das alles gemacht haben, halten wir fest, wir haben unser Kernteam, wir haben jetzt unsere Interessierten. Was machen wir dann? Am effektivsten ist es, wir machen eine sogenannte Hauskreis-Evangelisation. Das ist was ganz Einfaches. Hört sich vielleicht kompliziert und aufwendig an, ist aber überhaupt nicht. Und man sagt, man macht da in der Regel 6 Treffen. Wie funktioniert das? Ihr verteilt Einladungen für eben diese Hauskreis-Evangelisation. Das muss ganz simpel nur sein. Das ist nichts Riesengroßes und da muss auch nicht ein Saal für gemietet werden, sondern das ist gerade im Wohnzimmer. Mit genügend Interessenten zu der Zeit, zu der ihr auch später mit den Menschen studieren wollt. Also zu der Hauskreiszeit. Ihr ladet möglichst persönlich natürlich ein. Man kann eine Zeitungsanzeige machen, obwohl ich immer glaube, dass es nicht so effektiv ist. Also man kann das zusätzlich machen, aber Zeitungsanzeige ersetzt nie den persönlichen Kontakt. Denn wir wissen alle, wenn wir was in die Zeitung setzen, egal was für eine Veranstaltung, die Anzahl der Personen, die daraufhin kommt, ist meistens sehr gering. Das heißt, der persönliche Kontakt ist wichtig. Kinderbetreuung anzubieten, wenn wir sowas machen, kann sinnvoll sein, kommt immer so ein bisschen drauf an. Und die Themen, die ihr dafür auswählt, sollten alle ich nenne das einsteigerfreundlich sein. Sprich, was ich machen würde, ist in diesen, das sind dann 6 Wochen, also 6-mal Hauskreis, würde ich einfache Themen nehmen, die sich alle auf Jesus beziehen. Man kann den Jesus-Film mit einbauen, das ist ganz effektiv, wo Menschen einfach kommen und relevant und praxisnah Jesus kennenlernen. Ganz simpel. Ich werde euch nachher ein bisschen was erzählen zu dem Material. Das muss alles nicht neu erfunden werden. Das gibt's alles. Das ist schon alles fertig. Könnt ihr so verwenden, nur ein bisschen auf euch anpassen. Der Ablauf ist genau so wie später in eurem Hauskreis, in eurer Kleingruppe. Und normalerweise spricht man davon, so haben wir das immer gehandhabt bei unseren Projekten. Die Leute kommen, es gibt meistens einen Tee, ihr kennt das, man plaudert ein bisschen. Ich weiß nicht, wer das kennt, die sogenannte Blitzrunde, so haben wir das immer genannt. Das heißt, man macht eine Runde und jeder erzählt gerade, wie es ihm geht oder das Highlight der Woche, gerade damit alle so ein bisschen im Bilde sind. Man betet zusammen und man fängt an zu studieren. Am Ende trifft man aufgrund dem, was man studiert hat, trifft man eine Entscheidung. Und das, glaube ich, ist das elementar Wichtige. Das dürfen wir nie außen vor lassen. Dass wir den Menschen am Ende immer fragen, ja, was machst du jetzt mit dem Wissen? Wie möchtest du damit umgehen? Was bedeutet das für dich in der Praxis? Dass man nochmal gemeinsam betet und dann sich eigentlich schon kurz danach verabschiedet. Es gibt immer wieder die Situation, dass wir solche Gruppen haben, die dann am Ende noch zusammenbleiben und eine Stunde, halbe Stunde miteinander reden. Ja.
Fragst du den Einzelnen, was hat dieses Wissen jetzt in dir bewirkt? Wie entscheidest du dich?
Nein.
Oder ist das eine Gruppenentscheidung?
Ja, also da muss man beobachten. Das kommt ein bisschen auf die Kleingruppe an. Also man sagt ja Kleingruppe, das sind normalerweise nicht 10 Leute. Ich gehe nicht reihum und sage so, und du sagst mir jetzt, was machst du damit? Natürlich nicht. Aber ihr werdet merken, in der Zeit, wo ihr die Bibel lest und studiert, was das mit dem Menschen macht. Der eine ist vielleicht empört und sagt sich, das ist ja alles ein Quatsch. Der nächste sagt, ja, das macht Sinn, das verstehe ich. Ihr merkt ja, was da geschieht, indem ihr studiert. Und das Ziel ist es, dass am Ende ein jeder so weit ist, dass er nicht ablehnend dem gegenübersteht, sondern versteht und das annehmen kann. Das kann nicht immer bis ins Letzte erreicht werden, einfach weil man eine Gruppe hat. Aber dann weiß ich, aha, derjenige ist da stehen geblieben. Das heißt, ich suche mit ihm das Gespräch und ich hake da nochmal nach. Das heißt, Gruppenentscheidung ist es eigentlich nicht. Es liegt an mir, dass ich beobachte. Und wenn ich ein Kernteam habe von 4, 5 Leuten, ist das einfacher. Denn dann kann ich leicht sagen, okay, mein Kernteam sind 4 Leute, wir haben 4 Gäste, die regelmäßig kommen. Jeder achtet ein bisschen auf eine bestimmte Person, begleitet ihn, betet mit ihm, ermutigt ihn, schreibt ihm eine Karte, besucht ihn mal nebenher. Das ist alles möglich. Und dann ist es leichter, die Menschen zu begleiten. Ja, so machen Bibelarbeiter, arbeiten so, dass sie wirklich am Menschen dranbleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Es nutzt nichts, wenn wir besprechen ein Thema, 3 Leute hängen in der Luft, der 4. weiß nicht, was er anfangen soll, jeder ist frustriert und wir machen einfach weiter in unserem Programm. Das ist nicht zielführend. Wir müssen darauf achten, dass alle Menschen, die bei uns in unserer Gruppe sind, auch wirklich mit im Boot sind. Okay, gegen Ende dieser 6 Wochen, gegen Ende dieser Hauskreisevangelisation, die man natürlich nach außen nicht so nennt. Ich sage nicht zu meinem Nachbarn, hey, ich lade dich ein zur Hauskreisevangelisation. Da sagt er, hä, was ist das denn? Verstehe ich nicht. Was soll das denn sein? Nein, wir sagen, hey, wir haben spannende Themen, total relevant, praxisnah. Wollen wir das weitergeben? Hast du nicht Interesse zu kommen? Geben ihm eine Einladung, die kann handgeschrieben sein. Ich weiß jetzt von der letzten Hauskreisevangelisation, die ich erlebt habe, war in Ischni, da bei uns im Haus, in einer Familie. Die Familienmutter hat gerade Einladungen gebastelt. 15 Einladungen gebastelt, gerade für die Freunde, und hat die einfach eingeladen. Total simpel. Also das ist nicht jetzt riesig groß. Das kann man gerade selber machen. Ganz leicht. Und dann natürlich, nach den 6 Wochen, so würde ich das immer machen, geht man eigentlich automatisch davon aus, dass die Menschen weiter bleiben. Da braucht man gar nicht, so würde ich das nie machen, ich würde nie fragen, ach ja, jetzt sind wir ja fertig damit, hättest du eventuell Interesse, weiterzukommen oder so. Ich würde einfach davon ausgehen, jetzt trifft man sich jede Woche, derjenige kommt auch weiter. Bitte.
Empfiehlst du jede Woche?
Ja, jede Woche. Unbedingt. Ich würde nicht jede zweite. Ich glaube nicht, dass das so effektiv ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir heute den Hauskreis haben und 2 Wochen liegen dazwischen bis zum nächsten, in 2 Wochen kann so viel passieren, was ich nicht mitbekomme und der Mensch ist einfach nicht mehr interessiert. Der ist einfach weg. Wir dürfen nicht vergessen, welcher Kampf da herrscht, glaube ich. Selbst in einer Woche kann natürlich viel passieren, aber es ist mir viel leichter, in einer Woche denjenigen mal anzurufen und mal fragen, hey, wie geht's dir? Schön, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns sehen, so. Aber 2 Wochen, würde ich behaupten, ist zu lang. Klar, wenn Krankheit oder was dazwischen kommt, das ist immer eine Sache, die wir mehr oder weniger nicht beeinflussen können. Okay, natürlich geht dann nach den 6 Wochen, geht's weiter, man trifft sich jede Woche. Und manche Gruppen machen das so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Prinzip des leeren Stuhls. Die stellen in ihrer Gruppe, die sie haben, stellen sie immer einen leeren Stuhl hin und ermutigen, dass doch jeder seine Freunde mit einlädt. Das heißt, eure Freunde, Bekannte, Nachbarn, Interessenten, die da kommen, die könnt ihr ermutigen und sagen, Mensch, bring doch jemanden mit. Und es ist gut, wenn immer ein leerer Stuhl da steht. Das ist sehr motivierend. Das ist ein Prinzip, was oft gemacht wird. Natürlich. Und wir besuchen neben diesen kleinen Gruppen, besuchen wir die Menschen. Die Freunde, die Kontakte, die da entstanden sind. Vielleicht ergibt sich das, und ich bin mir eigentlich sicher, bei dem einen oder anderen ergeben sich Bibelstunden. Der sagt nach einer Zeit, das ist mir irgendwie zu wenig. Ich will mehr wissen. Der hat mehr Fragen. Und dann sagen wir, ja wunderbar. Dann geben wir dir Bibelstunden. Studieren wir noch nebenher. Das hört sich jetzt vielleicht nach viel Arbeit an, aber das ist gar nicht so. Es ist nicht so aufwendig, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Weil das Material eben schon alles fertig ist. Das heißt, ihr braucht nicht bei Null anfangen. Und das ist das Leichte. Wenn man bei Null alles neu erarbeiten muss, dann kann man schon schnell denken, das geht über meine Kapazität hinaus. Wir sollten bei all dem nicht vergessen, weniger ist mehr. Wir dürfen Menschen nicht überfordern. Manchmal sagen Menschen, oh ja, ich bin so interessiert, ich will das noch studieren und das noch studieren und das muss ich noch haben. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe einmal gehört, diesen Satz, verzehnte deine Information. So wie wir unseren Zehnten geben, so sollten wir unsere Information verzehnten. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll ist. Ich kenne das immer wieder. Studenten kommen an eine Missionsschule, die brennen, die sind völlig Feuer und Flamme und sagen, jetzt bringen wir die Botschaft raus. Puh. Und rennen los. Erste Tür, der Mensch kommt raus. Und bevor der Mensch überhaupt einen Satz sagen konnte, hat er schon die ganze Wahrheit um die Ohren gehauen bekommen. Das ist nicht unbedingt effektiv. Verzehnten wir das, was wir haben und geben wir dem Mensch vielleicht auch nicht immer auf alles gleich die Antwort. Jesus hat das auch nicht gemacht. Jesus hat auch nicht immer jede Antwort sofort gegeben. Er hat viel mit diesen Fragen gearbeitet. Viel eine Frage auf die Frage, die er bekommen hat. Einfach weil er wollte, dass Menschen anfangen zu denken und nicht gleich alles auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Und wir sind, glaube ich, manchmal sehr kopflastig, dass wir meinen, wir müssten dem Mensch gerade alles geben. Und der ist total überfordert. Die Frage ist das eine, aber die Antwort zu geben zur richtigen Zeit, das braucht, glaube ich, viel Weisheit und viel Fingerspitzengefühl. Wie ich habe am Freitag das erwähnt, diesen Bibelstundenkontakt, den ich hatte, der da diesen Stapel mit Fragen gebracht hat. Jede Woche zig Fragen. Und es gab Fragen, die habe ich nicht beantwortet. Weil ich wusste, wenn ich die jetzt beantworte, in der Situation, wo der Mann steht, der fällt gerade um. Das packt er gerade nicht, das ist viel zu viel. Ich führe den Mensch immer nur so weit, wie ich merke, dass er gehen kann. Und manchmal wissen Menschen halt nicht, wie schnell sie vorangehen können und wie viel gerade gut ist. Deshalb brauchen wir Jesus, der uns zeigt, was der Mensch braucht. Und das steht eigentlich in keinem Lehrbuch, in keinem Fachbuch. Ja?
Hast du auch schon Situationen erlebt, wo du selber sagen musstest, da habe ich keine Antwort? Studieren das gemeinsam? Ich weiß es auch nicht.
Ja, die gibt es. Die gibt es in jeder Bibelstunde immer mal wieder, dass eine Frage kommt, wo man denkt, habe ich mich selber noch nie gefragt, weiß ich überhaupt nicht. Und dann sage ich, tut mir leid, ich kann die nicht beantworten. Gute Frage, ich schreibe sie mir auf, studiere das mal, nächste Woche komme ich wieder und dann reden wir nochmal. Das ist überhaupt kein Beinbruch. Dann merken Menschen nämlich, meine Güte, der weiß ja auch nicht alles. Die freuen sich. Die denken, meine Güte, die Adventisten wissen auch nicht alles sofort. Das ist eigentlich herrlich. Und dann merken sie, wie geht derjenige jetzt mit meiner Frage um? Der geht nämlich her und studiert seine Bibel und anhand dem, was er studiert hat, gibt er mir die Antwort. Das heißt, die Antwort kommt nicht von irgendeinem Vorgegebenen, was die Gemeinde sagt, sondern die Antwort kommt aus der Bibel. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Menschen wissen, okay, wo kann ich Antwort auf meine Fragen finden? Von daher ist es herrlich, wenn man keine Antwort hat. Das ist gar nicht schlimm. Okay, das Ziel ist, mit unserer Kleingruppe, mit den Menschen, die wir begleiten, dass wir sie vorbereiten für eine Ernte-Evangelisation. Und hier schließt sich dieser Kreislauf, den wir auch in der Urgemeinde finden, öffentliche Evangelisation und in den Häusern. Das heißt, ich begleite Menschen so weit, dass wenn die Gemeinde, hoffentlich hat sie das, eine Ernte-Evangelisation hat, ich meine ganze Gruppe mitbringe zu dieser Ernte-Evangelisation. Es kann sein, dass es in eurer Gemeinde keine Ernte-Evangelisation gibt. Da macht ihr halt selber eine. Dann sprecht ihr mit dem Prediger und sagt, pass auf, ich habe so und so viele Menschen, die habe ich jetzt begleitet über so und so viele Wochen, wir haben das und das und das studiert, wir brauchen jetzt eine Ernte-Evangelisation. In manchen Gegenden gibt es das nicht, dann macht ihr das bei euch, die Ernte-Evangelisation, gerade im Hauskreis. Bitte.
Ist das zum Beispiel wie Jesus oder so?
Zum Beispiel. Das ist das, was an vielen Orten gemacht wird. Menschen vorbereiten in kleinen Gruppen, Bibelstunden geben, dann gehen sie zu einer Evangelisation, hören das nochmal, das ganze Paket in kurzer Zeit mit aller Information, mit ihrem Hintergrundwissen und dann treffen sie Entscheidungen. Es kann aber auch sein, dass ihr euren Hauskreis, eure Gruppe habt mit 5 Leuten und die sagen, nach so und so vielen Stunden, die ihr studiert habt, sagen sie, ja, das ist die Wahrheit, ich habe das erkannt für mich. Die treffen eine Entscheidung für die Gemeinde, für die Taufe, die nehmen das alles an. Das kann auch passieren. Deshalb sage ich, das ist recht flexibel. Der eine braucht noch die Evangelisation, er braucht nochmal das Paket. Der andere ist aber schon so vorbereitet und so bereit, dass er gerade schon die Entscheidung getroffen hat. Ja? Wichtig ist nur, dass wir das, glaube ich, im Großen und Ganzen sehen und dass wir sehen, dass das ein Kreislauf ist. Also die Ernte-Evangelisation hilft natürlich in kurzer Zeit Entscheidungen zu treffen. Wenn ein Mensch, ihr wisst das selber, wenn er unvorbereitet zu einer Evangelisation kommt, entscheidet er sich häufig nicht so schnell, als wenn jemand schon vorbereitet ist. Das funktioniert ja, leider in anderen Ländern manchmal besser als bei uns. Ich weiß nicht, ich habe es erlebt, dass ganze Gemeinden sehr frustriert sind, weil nimm Jesus-Evangelisation oder was eben nicht unbedingt den Erfolg gebracht hat, den man sich gewünscht hat. Warum nicht? Weil wir vielleicht übersehen haben, Vorarbeit zu machen und Menschen vorzubereiten. Über längere Zeit hin. Das geht ja nicht einmal, bumm, ich lade jemanden ein und der entscheidet sich jetzt ruckzuck. Das braucht halt einfach die Vorarbeit. Okay. Nachdem, wenn das alles schon passiert ist, dass ihr den Überblick habt, nach der Ernte-Evangelisation, nach den Entscheidungen, die getroffen wurden, gründen wir neue Gruppen. Das heißt Multiplikation. Jetzt geht das Ganze wieder von neuem los. Wir nehmen die neuen Geschwister, eröffnen neue Gruppen. Der ganze Prozess beginnt von vorne. Wir gewinnen also neue Mitarbeiter dadurch. Menschen, die genauso begeistert sind von dem, was sie ja gerade erst gelernt und erlebt haben. Und die erzählen das gerade ihren Freunden weiter. Und so werden es mehr Gruppen. Siehe diese Beispiele, die wir vorhin hatten, Äthiopien, Peru, China, überall dort, wo das gemacht wurde, ist es explodiert. Und manchmal, je nachdem, wie es ist, überspringt man wieder diese Aktionsgruppenphase, das heißt die Phase, in der ich andere Menschen suche, die Interesse haben, weil ich schon wieder so viele habe. Ja.
A long time is, do you normally have a circle before you start again?
Sorry?
A long time before you start again normally.
Oh, right away.
No, but the first circle, a long time doesn't normally take you.
Oh, it takes about a year. Moment, wo habe ich das? Hier, genau. Wovon wir sprechen, ist ein Kreislauf von 12 Monaten. Also das heißt, wir haben recht viel Zeit. Dieses Kernteam, was sich trifft, das trifft sich 4 bis 5 Mal, also jede Woche. Dann haben wir diese Aktionsphase, wo wir auf die Suche gehen nach Menschen. Das braucht 3 bis 4 Monate oder manchmal kürzer, je nachdem. Dann haben wir unsere kleine Hauskreis-Evangelisation, 6 Wochen sprechen wir ungefähr von. Dann ist es ein offener Bibelkreis, ein Hauskreis, ein Kreis, in dem ich wirklich studiere über Wochen und Monate. Das können 4, 5 Monate sein. Wir müssen dran denken, ich meine, wir haben viel, den Menschen viel mitzugeben. Wenn ich Bibelstunden halte, dann ist das in der Regel, sind das 25, 30 Bibelstunden bestimmt. Bis ich mal so die Grundlagen alles besprochen habe. Und je nachdem, natürlich, es hängt vom Menschen ab, je nachdem, wie schnell ein Mensch vorangeht, braucht es mal weniger Zeit und mal mehr Zeit. So auch in unserer kleinen Bibelstudiengruppe. Dann habe ich die Ernte-Evangelisation, die im Regelfall 5 Wochen braucht. Das ist so grobe Hausnummer. Und dann geht es weiter, wieder von vorne mit unseren Aktionsgruppen. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Man spricht von 12 Monaten im Regelfall. Das heißt, das ist, passt gut in ein Jahresprogramm einer Gemeinde. Wenn ihr heute sagt, okay, das ist genau das, ich möchte so etwas starten, dann sprecht mit Predigern, mit all denen, die vielleicht auch planen, dass das mit ins Gemeindekonzept passt. Und es ist so unterstützend, so wertvoll. Okay, ich springe nochmal zurück. Genau, wen kann ich einladen? Ich glaube, das ist ganz leicht. Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, wir nennen das Menschen aus der Interessiertenkartei. Manche Gemeinde hat eine Kartei von diversen Veranstaltungen mit Adressen, die schon vorhanden sind, mit Menschen, die Interesse haben. Diese kann ich auch kontaktieren. Dann Kontakte von Haus zu Haus. Es kommt auf die Gemeinde an, kommt immer darauf an, wie aktiv man da ist. Wir haben also viele Möglichkeiten. Und scheuen wir uns nicht, so eine kleine Gruppe ist ein schöner Rahmen. Da kann ich gut Nachbarn zu einladen. Da kann ich gut Freunde einladen. Es ist echt geschützter Rahmen. Da kann ja nicht viel passieren. Ich kann auf eine sehr einfache Art und Weise, kann ich Ihnen Jesus weitergeben. Ganz unkompliziert. Okay, ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, in jeder Gemeinde sollten gut organisierte Arbeitsgruppen sein, um im Umfeld der Gemeinde zu arbeiten. Ich glaube, wir können viel davon lernen. Das kann gut sein, sich daran zu erinnern, dass man weiß, eigentlich sollte das so sein. Ich glaube immer, man kann sich noch verbessern. Das sollte sicher unsere Motivation sein. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Material. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Material kennt, New Beginnings. Hat jemand schon mal gehört davon?
Das gibt es ja noch nicht.
Ja, das gibt es bald. Also ich habe es schon. Ich habe es aber schon...
Wenn es dieses Material, wovon Christiane heute gesprochen hat, wird es nur im April zur Verfügung stehen.
Ja.
In Deutsch im April zur Verfügung stehen.
Genau. Also bei diesem Material, vielleicht ganz kurz, handelt es sich um fertige Präsentationen auf dem Computer und es handelt sich um fertige Skripts. Das heißt, ich habe zu jedem, das müsst ihr euch vorstellen, ihr habt zu jedem Bild den ausformulierten Text. Das heißt, es ist ganz leicht. Ich habe in einer Präsentation in etwa über den Daumen 100 Bilder und dann habe ich mein Skript und zu jedem Bild steht genau, was man dazu sagt. Ganz leicht. Eigentlich. Aber, ja, das stimmt. Das ist auf keinen Fall verkehrt. Wichtig ist das eine, und das möchte ich dazu sagen, wenn ihr euch dieses Material zulegt, es gibt natürlich eine Fülle von Material, das ist nur eines von vielen, dann denkt daran, ihr nehmt nicht die Präsentation, wenn ihr das mit Bildern machen wollt, aber das müsst ihr nicht, ihr könnt es auch ohne machen, einfach nur das Skript nehmen, und geht das ganze Skript in einem Abend durch. Warum? Ein Skript hat in etwa 20 DIN A4 Seiten. Das schafft ihr nie in einer Stunde. Erstmal das nicht. Und die Menschen sind völlig überfordert. Das ist viel zu viel. Eine Fülle von Bibeltexten, eine Fülle von Informationen, aber das ist genau das, was wir brauchen zum Vorbereiten. Man sagt immer, man braucht eine Fülle zum Vorbereiten für Bibelstunden. Man muss viel mehr wissen, als man im Endeffekt sagt. Vorbereitung ist alles. Das Hintergrundwissen ist wichtig. Das heißt, ihr könnt das Material so nehmen, ihr könnt es für euch studieren und macht es dann so, dass ihr herausfiltert, okay, was sage ich? Ihr habt die Fülle der Informationen und wählt dann daraus aus. Und das ist das Praktische daran. Das heißt, am Ende, wenn wir jetzt jeder so ein Skript durcharbeiten würden, hätte jeder am Ende eine andere Abfolge, doch ein anderes, eine andere Struktur eben. Und das ist das Gute. Das heißt, man ist flexibel und es ist individuell, aber jeder hat mal die Fülle der Infos. Wenn man will, kann man die Präsentationen, die es gibt auf dem Computer, kann man die dann, man löscht einfach die Folien raus, die man nicht braucht, und zeigt nebenher die Bilder. Kann effektiv sein, wenn man Computer oder was zur Verfügung hat. Ich weiß, mein Vater hat eine Bibelstundenserie gemacht, die ist auch mit PowerPoints. Und er hat ein Gemeindegründungsprojekt in Deutschland mit einer Gemeinde und sie sind die Geschwister, ganz lustig. Jeder hat sich da einen Computer angeschafft und ist mit diesem Computer zu den Leuten gegangen und hat gesagt, so, wir machen jetzt die Bibelstunde, hier ist die Bibel und zack, Computer auf und Bilder gezeigt und Bibelstunde gegeben. Das kann ganz, ganz effektiv sein. Von daher ist das eine ganz gute Möglichkeit. Je nachdem, wo ihr hinkommt, welche Mittel euch zur Verfügung stehen. Sonst nehmt ihr einfach das Papier und eure Bibel. Das ist genauso effektiv. Okay, dabei dürfen wir nie vergessen, glaube ich, wenn wir das auf uns anpassen und adaptieren, dass wir zur Entscheidung führen. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, es ist so schwierig, es ist eine Fülle von Infos, mir ist das bewusst, in kurzer Zeit euch möglichst viel mitzugeben. Das Wichtigste, wenn ihr sowas macht, ist, führt die Menschen zur Entscheidung an jedem Abend. Sonst werdet ihr merken, ihr geht Schritte und keiner folgt hinterher. Und das ist dramatisch. Ihr kennt vielleicht Situationen, wo Bibelstunden gegeben wurden, 25, 30 Bibelstunden, und am Ende kommt dann das Thema Taufe und derjenige entscheidet sich nicht für die Taufe. Warum nicht? Weil er die ganzen kleinen Teilentscheidungen vorher nicht getroffen hat. Kein Wunder. Dann kann er sich für die große entscheiden, kann er sich nicht entscheiden. Das ist zu viel. Das heißt, es geht um die kleinen Schritte, die ich den Menschen begleite. Und wenn Menschen viele kleine Schritte gehen, dann gehen sie auch den letzten. Das ist ein Erfahrungswert, was man immer wieder feststellt. Und natürlich dieses Prinzip, was Ellen White uns gegeben hat, das Herz des Menschen zu erreichen. Das ist das Allerwichtigste. Und das machen wir in dem, und das ist vielleicht in der kleinen Gruppe, dass wir Menschen nahe kommen. Gerade da, wo wir sind, wo sie sind, dass wir sie verstehen lernen, dass wir sehen, was sie brauchen, dass wir einfach da sind. So, und jetzt haben wir dieses Material. Ihr habt eure Präsentationen, ihr habt die Skripts, ihr könnt euch das ausdrucken, wenn ihr wollt. Ich glaube, es gibt es auch später mal gedruckt, weiß ich nicht ganz genau. Und dann geht es um die Themenabfolge. Und das ist jetzt eine Empfehlung von mir. Ich würde mir genau überlegen, wie ich die Themenreihenfolge gestalte. Denn aus der Erfahrung heraus ist die Themenabfolge in einer Evangelisation eine andere als in einer Bibelstundenreihe. Ich würde die Themenabfolge in einer kleinen Bibelstudiengruppe nicht anders gestalten als auch in Bibelstunden selber. Das heißt, und in der Regel spricht man in etwa von dieser Reihenfolge, nämlich einmal das Lesen der Bibel, das Vertrauen zur Bibel, das Vertrauen zu Gott, das sind die Schritte, die man geht. Bekehrung und Nachfolge, Gesetzgehorsam, Tod und Auferstehung, Taufe und Gemeinde. In dieser Reihenfolge gibt man eigentlich Bibelstunden. Da füllt man dann die ganzen Unterthemen mit ein. Damit das wirklich zielführend ist, damit es Sinn macht für unseren Gegenüber. Und ich würde genau das ist natürlich jetzt echt Kurzform, eigentlich bräuchte das jetzt nochmal eine Stunde, genau das würde ich in einer kleinen Gruppe auch machen. Es kann sein, dass die Menschen, die zu euch kommen, auch viele Fragen haben. Und jetzt haltet ihr gerade ein Thema, was das Vertrauen bestärken soll in die Bibel. Und jetzt kommt einer aus eurer Gruppe und sagt, so, das nächste Mal möchte ich aber gerne sprechen, wie ist das mit dem Leben nach dem Tod? Was man nicht machen sollte, ist zu sagen, ja, das ist eine gute Frage, besprechen wir nächste Woche. Das ist zu früh, weil uns die Grundlage fehlt. Es ist immer wichtig, das Fundament zu bauen und die Fenster hinterher einzusetzen. Ich kann nicht das Fenster hinstellen und das Fundament steht nicht. Dann fällt mir alles auseinander. Wissen wir. Funktioniert nicht. Und so ist es genau bei diesen kleinen Bibelstudienkreisen auch. Ich kann nicht den Menschen etwas geben, geistliche Speise, die er gar nicht verdauen kann. Das packt er gar nicht. Und es ist oft schon passiert, dass man Menschen zu viel gegeben hat. Wir wissen das von uns. Und dann waren sie nicht vorbereitet. Und dann macht man 3 Rückschritte anstatt einen Fortschritt. Und da braucht es, glaube ich, viel Weisheit. Deshalb das als Gedankenanstoß, wie man so etwas gestalten kann. Okay. Damit sind wir eigentlich mehr oder weniger schon am Ende. Ich habe viel geredet. Würde gerne wissen, ob ihr Fragen habt. Ja.
Wenn kleine Schritte zu Entscheidungen einladen.
Ja.
Oder nach jeder Stunde kleine Entscheidungen
getroffen
werden. Und man merkt, dass gewisse Leute, da gibt es ja welche, die machen die Entscheidung und andere machen sie nicht.
Mhm.
Und dann kommt die nächste Stunde.
Mhm.
Da gibt es vielleicht wieder Entscheidungen, vielleicht von den gleichen, die letztes Mal nicht gemacht haben, machen sie wieder nicht.
Mhm.
Wie gehst du damit um?
Ich versuche dann neben dem Hauskreis mit den Menschen Kontakt zu halten und nachzuhaken, warum. Es ist genau wie in einer Evangelisation. Wenn ich merke, jemand entscheidet sich einmal nicht oder zweimal nicht, dann gehe ich hin und besuche ihn und frage ihn, wie hat dir das gefallen? Hast du das Thema verstanden? Ich habe gemerkt, irgendwie hattest du Schwierigkeiten. Gibt es irgendetwas, wo ich dir helfen kann, was ich dir beantworten kann? Bist du mit irgendwas nicht einverstanden? Und hake da einfach nach. Und Menschen werden das sehr schätzen, wenn wir kommen und nachfragen und uns bemühen, warum. Und ich habe selten erlebt, dass sie nicht die Offenheit haben und dann auch sagen, warum das so ist, warum sie sich nicht entscheiden. Und je nachdem, was sie sagen, kann ich mit ihnen in der Bibel lesen und da noch ihnen noch mal ein bisschen Erklärung geben und ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen. Das würde jetzt unter dieses Thema fallen, Menschen zur Entscheidung führen. Das ist sicherlich noch ein Riesenblock, aber wir haben viele Bibeltexte, viele Hilfestellungen, viele Möglichkeiten, um Menschen zu helfen, Entscheidungen wirklich zu treffen. Und genau das wäre dann dran. Also ich würde unbedingt danach haken. Nicht weitergehen und denken, na ja, jetzt hat er sich nicht entschieden. Ich gehe mal weiter.
Mhm. Also entscheiden. Hoppala. Möchtest du, dass das irgendwo richtig festgehalten wird oder merkst du es einfach, dass die Leute, dass da Entscheidung getroffen wurde oder wie kannst du definieren, jetzt ist entschieden worden?
Ich würde am Ende eine offene Frage stellen in die Richtung, dass ich sage, hat jeder das Thema verstanden, gibt es noch Gedanken, wie setzen wir das in der Praxis um? Einfach als offene Frage. Und dann merkt man ja, wie der Einzelne reagiert. Es gibt Menschen, die grundsätzlich wenig sagen. Es gibt Leute, die sind schnell bei der Entscheidung und können das schnell sagen, setzen das aber weniger um. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sich sowas auch zu notieren.
Genau.
Dass man hinterher, nachdem man gemeinsam studiert hat, nachdem der Hauskreis vorbei ist, ja, die Frage würde ich jetzt, ja, kann man auch notieren, aber ich meine jetzt eher die Schritte, die Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, notieren. Das ist das, was ein Bibelarbeiter macht. Wenn ich habe 20 Bibelstundenkontakte oder 30 in einer Woche, das habe ich nicht im Kopf, was die Menschen, wofür die sich entscheiden. Das heißt, ich habe für jeden ein Blatt und schreibe mir auf, okay, das ist die. Wo ist denn mein. Moment, Sekunde. Das heißt, ich habe das nicht im Kopf, wofür sich der Mensch entschieden hat. Ich schreibe mir also auf, okay, ich habe zum Beispiel das Thema Tod und Auferstehung, habe ich studiert, die Entscheidung der Person war die und die. Wenn ich weiß, als Bibelarbeiter, der hat sich nicht entschieden, dann gehe ich das nächste Mal hin und hake danach und schreibe mir wieder auf, wie war die Reaktion. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, Kartei zu führen, aber also ich zumindest kann mir das nicht merken. Das funktioniert nicht. Aber es ist viel, viel besser, wenn wir das uns irgendwo aufschreiben und notieren und einfach wissen, wie es da vorangeht. Ich glaube, das ist der effektivste und leichte Weg. Okay. Sind sonst noch Fragen? Keine? Ja?
Hast du immer irgendwann vor, mit speziell adventistischen Lehren zu kommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch alte Lektionen durchnehme. Da ist es nicht unbedingt das drin, sagen wir. Vielleicht auch verpackt in den Lektionen. Hat es das verpackt? Wir hatten zum Beispiel den Johannesbriefe oder Hebräerbrief.
Also, ich würde das nicht empfehlen, ganz ehrlich. Ich muss mal eben schauen. Ich glaube, ich habe diese New Beginnings hier drauf. Dann zeige ich euch gerade mal, welche Themen da zur Verfügung stehen. So. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Warum nicht? Aus dem einfachen Grund, dass es nicht so zielführend ist. Ich kann viel studieren. Wir haben eine unglaubliche Fülle an Wissen und an Material. Aber was ist mein Ziel? Ich möchte den Menschen so weit führen, dass er Jesus annimmt, dass er die Grundwahrheiten der Bibel annimmt, dass er sich entscheidet für die Gemeinde als Gemeinde Gottes und sich taufen lässt in diese Gemeinde. Das möchte ich ja eigentlich erreichen mit der Arbeit, die ich tue. Die Frage ist, wenn ich jetzt viel Material studiere, was generell ja gut ist, das ist gar nicht die Frage, komme ich dann dem Ziel näher? In 12 Monaten? Macht das Sinn? Und ich glaube, nicht unbedingt. Ja?
Aber du hast Leute, die sagen explizit, sie kommen hierher und wollen aber nicht in der Gemeinde, in die Gemeinde kommen. Mhm. Und du sagst ja dazu, wenn sie dir das sagen. Also bist du irgendwie gespalten innerlich. Also eigentlich möchtest du sie doch als Adventisten sehen, aber du musst ihnen beipflichten. Ja, ja, ich will dich nicht zum Adventisten machen.
Ja, Mahesh? Ja, natürlich, natürlich.
Ich denke, wir wollen nicht Menschen zu Adventisten machen.
Genau.
Aber das Wichtigste ist, dass diese Menschen Jesus und die Bibel kennenlernen. Mhm. Und Jesus selber führt die Menschen dazu,
genau, okay,
die Menschen ganz entscheidend zu treffen. Weil es passiert für gewisse Menschen, wenn sie jetzt in die Gemeinde kommen würden, würde es das Ende für sie. Sie würden nicht mehr zurückkommen und wirklich weggehen. Aber es gibt Momente, das Wichtigste, das Ziel ist, dass diese Menschen eine Beziehung zu Gott haben. Mhm. Und Gott selber weiß, wann und wo und wer und wie sie in der Gemeinde kommen.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir kauen den Menschen ja nicht die Entscheidung vor. Das heißt, mit der Frage, die ich stelle, da gebe ich ihnen ja nicht, ich gebe ihnen ja nicht die Antwort schon. Das heißt, es ist Gott, der den Menschen führt, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist auch nicht mein Ziel, dass ich sage, du musst jetzt Adventist werden. Das macht der liebe Gott viel besser als wir. Das können wir nicht. Das steht uns nicht zu, glaube ich. Und Gott hat mit jedem ein anderes Tempo. Und bei dem einen geht das viel schneller. Der sagt nach der 3. Woche, juhu, ich will getauft werden, alles klar, toll, ich glaube alles. Nee, mein Papa, der hat Bibelstunden bekommen und hat nach der 3. Stunde gesagt, ja, kann ich jetzt bitte getauft werden? Ich bin jetzt fertig. Das brauche ich jetzt nicht. Der war da ganz schnell entschlossen. Aber es gibt andere Menschen, die brauchen da vielleicht auch 2 Jahre. Das ist unterschiedlich. Aber ich glaube, wir müssen ihnen auch die Zeit lassen. Und eben, der Laszlo hat das gestern gesagt, sie einfach aufnehmen, einfach mit ihnen leben, sie einfach Jesus erleben lassen und sehen, dass sie eine Beziehung mit Jesus aufbauen. Und die Entscheidungen, die kommen automatisch. Wenn der Heilige Geist wirkt, das bleibt nicht ohne Folgen. Und ich glaube, vielleicht ist es so, dass wir manchmal so ungeduldig sind und Heiliger Geist spielen wollen. Ich sage das mal in Anführungsstrichen, aber das funktioniert nicht.
Es fällt aber sonst im Leben. Haben die gelernt, Ziele zu verfolgen. Aber echt.
Ja, ja, sicher.
Also es ist ein Umlernen.
Aber denken wir immer an uns. Wir sind auch nicht, wenn es um existenzielle Fragen geht, da entscheiden wir uns auch nicht oft so schnell. Und das dürfen wir nicht vergessen, das ist existenziell für Menschen. Die kommen aus einem ganz anderen Hintergrund. Die bringen ihre Geschichte mit, ihr Paket. Und jetzt kommen wir und da kommen zwei unterschiedliche Hintergründe aufeinander. Und wir können nicht erwarten, dass sie gerade alles hinwerfen, alle ihre Überzeugungen, die sie vielleicht für 40, 50 Jahre hatten. Und es ist gerade zack so einfach, das alles anzunehmen. Das sind echte Kämpfe. Das ist gar nicht so leicht. Ihr seht hier, nur kurzen Überblick, das sind Themen, die es gibt in dieser New Beginning Serie. Also Daniel 2, Bibel, Schöpfung, Christus, Erlösung, Wiedergeburt, Wiederkunft, Tod, Leid, Gesundheit, Sabbat. Dahinter Mahlzeichen des Tieres, Gemeinde Gottes, es geht noch weiter. Propheten, Taufe, Entscheidung, Millennium, Himmel. Also ihr habt eigentlich, ich glaube, es gibt sogar noch viel mehr. Also ihr habt schon die ganze Palette. Es ist schon alles drin an, ich sage, an Grundwahrheiten der Bibel. Und ich würde mich an dem orientieren. Deshalb, um nochmal auf die Frage zurückzukommen von vorhin, würde mich an das Material halten. Schaut, wenn ihr eine Bibelstundenreihe habt, schaut auf die Themen der Bibelstundenreihe. In der Regel sind das immer um die 30. Und ich würde mich auch an denen orientieren. Das, ich meine, es gibt viel Gutes, aber wie gesagt, wir wollen ja ans Ziel. Und es gibt immer wieder die Erfahrung, dass wenn man alles studiert, alles Mögliche, dann hat man Bibelstudienkreise über Jahre, aber am Ende kommt man irgendwie nicht zum Ziel. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen jetzt ins Ziel kommen mit den Menschen. Okay. Ja?
Entschuldige für mein Deutsch.
Nö.
Also, eine praktische Frage. Mhm. Wie viele Kilometer machen die Leute? Zum Beispiel, wenn du in einem kleinen Dorf bist, wie viele Kilometer kannst du Leute einladen?
Also, das kommt...
Ungefähr, aber ich meine, ja, es ist nur schon eine Stunde Bibel.
Ja.
Das, ja. Und vielleicht wie viel noch eine Stunde fahren, oder es ist vielleicht viel.
Das ist total schwierig, das pauschal zu sagen. Also wir hatten schon Leute aus anderen Orten, die gekommen sind und zig Kilometer gefahren sind eben. Es liegt ein bisschen daran, in welchem Gebiet du bist und welches Einzugsgebiet da drum herum liegt und welche Möglichkeiten Menschen sonst noch haben. Ich meine, wenn du in einem kleinen Dorf wohnst und die nächste Stadt ist 50 Kilometer und du musst da, weiß ich nicht, zum Sportverein, dann fährst du die Strecke auch. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie wichtig ist das dem Menschen natürlich, und dann fährt er auch 100 Kilometer. Deshalb ist das, glaube ich, hängt das sehr ab von der Person und auch von dem Willen, die Person mitbringt. Wenn meine Gemeinde zum Beispiel 3 Stunden von mir weg ist, fahre ich vielleicht trotzdem jeden Sabbat, weil mir das so wichtig ist. Es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, dass ich, ja, welche Beziehung ich zu den Menschen habe. Wenn es ein Freund ist, der sagt, ja toll, ich habe dich lange nicht gesehen, da komme ich, das interessiert mich, wunderbar, der fährt die Strecke und merkt dann, das ist es. Und dann fährt er die Strecke gerne, aber es kann auch sein, dass Menschen sagen, pff, ist mir zu lang. Dann sagt man, ja wunderbar, ist hier zu lang, weißt du was, ich komme zu dir, wir machen das bei dir. Also da glaube ich, diese Flexibilität zu haben und zu sagen, ja, pff, wenn nicht bei mir, dann halt bei dir, dann lädst du gerade mal noch 3 Leute ein und ich bringe noch einen mit im Auto und dann hat man schon eine kleine Gruppe.
Es ist lustig, was du gesagt hast, wenn meine Gemeinde 3 Stunden weit wächst, dann ist es ein Grund, eine kleine Gruppe zu bauen, sodass man eine Gemeinde baut.
Aber natürlich.
In den Schriften von Ellen White sagt sie immer wieder, dass unsere Nachbarn, die Menschen, die um uns herum sind, sodass wir diese Kontakt mit ihnen pflegen können. Dass wir nicht zum Beispiel, wie du gesagt hast, man kann sie besuchen und du hast keine Lust, manchmal ist es schwer, 3 Stunden zu fahren, jemanden zu besuchen. Aber Gott setzt uns immer in einem Ort, denke ich manchmal, wir haben den Ort, das auch besucht, aber wo es Menschen gibt um uns herum. Und dann ist es einfach, eine Freundschaft zu pflegen mit diesen Menschen, sie zu besuchen und zu sehen, was ihre Bedürfnisse sind. Also wenn du so weit her fahren musst, dann ist es weniger einfach.
Hat das die Frage ein bisschen beantwortet? Okay, gut.
Okay. Es gibt aber die Situation, dass, also zum Beispiel bei mir, ich fahre eine halbe Stunde bis hierher und ich arbeite hier in der Nachbarschaft von Haus zu Haus. Und dann habe ich jetzt einige Kontakte, aber die kann ich nicht so zur Befriedigung einige Leute, die ich betreuen könnte.
Wegen der Entfernung.
Wegen der Entfernung, ja. Ich habe viele Adressen. Ich gehe Bücher verkaufen, 4 Stunden.
Wow, ja, das denke ich. Dann hast du viele Kontakte. Und da, glaube ich, spielt es dann wieder die Rolle, bin ich alleine oder habe ich ein Team?
Nein, es ist leider so, dass ich im Moment mit dem bin ich da alleine.
Verstehe ich. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch alleine gearbeitet und hatte viele Kontakte, wo ich dachte, das geht auch über meine Kapazität und die Entfernung ist dann eben auch so weit, kann ich nachvollziehen. Was soll ich für... Da ist es schwierig, einen Rat zu geben. Es braucht mehr Leute. Es ist echt so, wie es schon in der Bibel steht. Es braucht mehr Arbeiter. Es nutzt nichts. Und da andere Geschwister zu haben und zu sagen, ich habe Leute. Ich meine, das ist die wunderbarste Sache überhaupt, wenn ich Adressen habe und Kontakte habe von Menschen, die man wirklich betreuen kann. Ich meine, ist es nicht das, was wir eigentlich suchen? Wonach wir uns eigentlich sehnen? Und dann zu sagen, Mensch, kannst du mir nicht helfen und ich schaffe das nicht alleine. Ich würde wirklich drum beten und andere fragen und motivieren und versuchen, dass kleine Gruppen entstehen. Ich glaube, wichtig ist, dass solche Menschen echt nicht, dass das Interesse nicht erstickt, dass wir tun, was wir können. Wir sind manchmal, denken wir, wir müssen Aktionen machen, dass wir mehr Menschen finden. Dabei schaffen wir es schon kaum, die Kontakte zu betreuen, die wir überhaupt schon haben. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Wichtig ist, dass wir mal die Menschen weiterführen. Deshalb habe ich auch gesagt, manchmal fällt diese Aktionsphase flach, weil wir haben schon genügend Kontakte. Ich weiß jetzt, ich komme gerade aus Österreich, habe 4 Monate dort unterrichtet und sie haben 2 Pioniere an der Schule. Und von diesen 2 Pionieren sagt man, ja, sie sollen eigentlich 50%, sprich 20 Stunden die Woche, sollen sie von Haus zu Haus gehen und Menschen betreuen und Bibelstunden geben. Dann habe ich mit ihnen gesprochen, habe gesagt, wie sieht das aus bei euch? Wie kommt ihr voran in der Arbeit? Sie sagen mir, es tut mir leid, wir können nicht mehr von Haus zu Haus gehen. Wir haben keine Kapazität. Wenn wir jetzt von Haus zu Haus gehen und treffen einen Menschen, der interessiert ist, Bibelstunden zu geben, dann können wir den nicht betreuen, weil wir schon so viele Kontakte haben. Ja, dann gehe ich nicht von Haus zu Haus. Und ich glaube, das ist wichtig. Kümmern wir uns um die Menschen, die wir haben. Und wenn wir uns um die kümmern und sie weiterführen und sie eine Entscheidung treffen, dann sind das tipptopp super Mitarbeiter, die wir gerade mit anlernen können und die uns helfen können. Das ist wichtig. Ja? Okay. Habt ihr noch Fragen? Sonst... Okay, wer vielleicht meine E-Mail-Adresse haben möchte, ich kann die mal schnell in die Tafel schreiben. Hoppala. Ich schreibe das mal hier in die Seite. Ja, ist etwas ungewöhnlich. Das heißt Memrahil, also Memrahil @europeforjesus.net. Also wer mir eine E-Mail schreibt und wenn ihr irgendetwas braucht, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendeine Frage habt, egal was, wenn es auch nicht das Material ist, ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben, ich beantworte immer meine E-Mails, dauert nur manchmal ein bisschen länger, weil es so viele sind. Ja, also ich schicke auch gerne dieses Buch von Daniel Belvedere, was ich erwähnt habe über Kleingruppen, schicke ich euch gerne als PDF. Alles kein Problem.
Wie heißt das Buch nochmal?
Muss ich nachgucken. Ich weiß gerade nicht, wie der Titel heißt. Mal gucken. Wie heißt denn das nochmal? Nadesh, weißt du, wie das heißt?
Ja, das ist schon mal im Suchen.
Ja, kann man bei E-Mail.
Genau, einfach per E-Mail oder wer einen Stick hat, ich ziehe es auch gerne auf den Stick, ist kein Problem. Es ist so schade, weil wir nur 1,5 Stunden haben und eigentlich umfasst dieses Thema, und das ist das Schwierige, es umfasst viel mehr. Das heißt, solche Sachen wie Menschen zur Entscheidung führen und wie knüpfe ich Kontakte und wie führe ich Menschen und wie erreiche ich das Herz und solche Dinge spielen alle mit rein. Und das ist etwas schwierig, das in der Kürze der Zeit so kompakt wie möglich zu erklären. Also wer da mehr Interesse hat, der kann sich auch gerne bei mir melden. Ja. ja, sollte
Machst
kein Problem
sein.
Eigentlich schon. Also ich mache auch Ausbildung in Gemeinden. Ich weiß nicht, wer Europe for Jesus kennt. Wir sind auch ASI-Mitglied hier in der Schweiz. Ich arbeite mit dem Jen Kabunkal zusammen und was wir machen ist ganze Ausbildungswochenenden in Gemeinden, die uns einladen. Das heißt, wir kommen von Freitag bis Sonntag zu gewissen Themen, die Interesse haben, machen Workshops, machen Ausbildung, gehen mit von Haus zu Haus, machen das mit in der Praxis, begleiten das. Einfach, weil wir sagen, ja, unser Anliegen ist Europa. Wir möchten gerne, dass hier etwas passiert. Das heißt, man kann uns jederzeit kontaktieren, einladen, nachfragen und generell machen wir das immer gerne.
Also theoretisch auch in die deutsche Hauptstadt.
Sicher. Generell sind wir da ganz offen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, es ist 1 Uhr. Wollen wir ja nicht unpünktlich sein, schließen wir noch ab mit einem Gebet. Guter Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für eine Fülle von Informationen, die du uns gegeben hast in deinem Wort, für die vielen Beispiele, für die Ratschläge von Ellen White. Vater, und es ist so viel. Und es fällt uns manchmal so schwer, das, was wir hören, auch in die Tat umzusetzen. Mach du uns zu Jüngern, zu Menschen, die wirklich nicht nur in der Theorie wissen, sondern die das auch in der Praxis tun. Vater, ich möchte dich bitten um besondere Erfahrungen für einen jeden von uns, wenn wir die einfachen Dinge umsetzen, wenn wir Menschen erreichen, gerade da, wo sie leben. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie, hilf uns, dass wir dich weitergeben können, auf ganz einfache, ganz persönliche, praktische und menschliche Art und Weise. Und zeig du uns, wie wir das am besten umsetzen können. Darum möchte ich dich bitten und dir danken in deinem Namen. Amen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mich sehr gefreut.